Wovon träumst du eigentlich nachts? Ein Podcast von ufuk.de.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny und neben mir sitzt wieder
Mariam.
Und heute haben wir einen Gast bei uns, und zwar Dennis Sadik Kirschbaum. Wir haben ihn eingeladen, weil er eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Dennis ist nämlich vor, glaube ich, schon einigen Jahren zum Islam konvertiert. Was bedeutet ganz kurz konvertieren? Konvertieren ist, wenn man die Religion wechselt. Das kann zum Beispiel passieren zum Islam, aber auch zum Christentum, zum Judentum oder auch zu anderen Religionen. Genau, und das erschien uns doch sehr, sehr interessant und deswegen haben wir Dennis eingeladen. Dennis, stell dich doch erstmal vor und erzähl uns kurz, wer du bist.
Ja, hallo ihr Lieben, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, mit euch ein bisschen zu talken. Mein Name ist Dennis Sadik Kirschbaum, ich bin 31 und studiere derzeit Politik und Philosophie auf Lehramt.
Sag mal Dennis, warum bist du denn damals zum Islam konvertiert?
Das ist eine längere Geschichte, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich positioniere mich selbst als weiße Person. Ich bin gebürtig in der DDR geboren, meine Familie stammt aus der DDR. Der ältere Teil meiner Familie hat während des Zweiten Weltkrieges auf der falschen Seite gekämpft. Und in meiner Familie gibt es einen großen Anteil von Menschen, die eher rechtsnationalistisch eingestellt sind, auch heute noch.
Oh, wow.
Und wie das so ist, Kinder und Jugendliche, die werden ja nicht auf der Welt geboren und wissen schon, was für sie richtig und falsch ist. Und sie werden in erster Linie, ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch, durch ihre Eltern, durch ihr soziales Umfeld geprägt. Und irgendwann, während der Teenagerzeit, steht jeder Mensch vor der Entscheidung, nehme ich diesen Wertekanon, den ich von zu Hause gelernt bekommen habe, auf, lebe ich den selber aus oder möchte ich mich ein Stück weit aus meiner Familie heraus emanzipieren?
Ja.
Und der Wertekanon, der mir beigebracht wurde, innerhalb meiner Familie, also wenn ich jetzt über meine Familie spreche, da meine ich so den äußeren Kreis, ich meine nicht den inneren Kreis. Also ich spreche jetzt nicht direkt über meine Eltern. Ich habe mit meinen Eltern eine wundervolle Beziehung. Das sind großartige Menschen, die haben mir tolle Werte beigebracht. Aber der äußere Teil, also meine Verwandtschaft sozusagen, die sind schon sehr rechtsnationalistisch eingestellt. Und die haben mir als Kind beigebracht, Dennis, du kannst alles im Leben werden, aber du solltest dich niemals mit muslimischen, jüdischen, schwarzen oder homosexuellen Kindern abgeben. Ja, das haben die halt wirklich genau so direkt auch gesagt. Also das war sozusagen die verbotene Frucht, die ich nicht probieren durfte. Aber wie es so ist, als Teenager möchte man die verbotene Frucht unbedingt probieren, oder?
Ja.
Und ich hatte das große Glück, im Gegensatz zu den älteren Teilen meiner Familie, dass ich im wiedervereinigten Berlin aufgewachsen bin. Und ich brauche euch das nicht erzählen, wenn man in Berlin zur Schule geht, dann lernt man natürlich auch muslimische, jüdische, schwarze, homosexuelle Kinder kennen.
Ja.
Und als ich diese Menschen kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ich möchte die nicht hassen. Ich habe voll viel Gemeinsamkeit mit denen. Ich kann mit denen über dieselben Jokes lachen und über dieselben traurigen Geschichten weinen. Mich verbindet ganz viel mit diesen Menschen. Und dann war so die Idee, okay, ich möchte irgendwie ein Zeichen setzen innerhalb meiner Familie. Ich möchte irgendwie rebellieren.
Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, es klingt so nach so Rebellion.
Ja, viele Teenager haben ja diese Phase, wo man sich selbst findet und wo man so ein bisschen auch Grenzen austesten möchte und sich ausprobiert, wie weit kann man eigentlich gehen. Und genau in dieser Phase war ich dann eben und habe so überlegt, was wäre jetzt die größtmögliche Provokation, die ich bringen könnte, damit alle so richtig aus der Haut fahren. Und dann gab es zwei Überlegungen für mich. Einmal, dass ich zum Judentum konvertiere und einmal, dass ich zum Islam konvertiere, weil beides war ja total, wie soll man sagen, kontrovers diskutiert in meiner Familie und also es gab eine sehr starke ablehnende Haltung gegenüber beiden religiösen Gruppen. Und dann habe ich mich informiert, wie läuft das eigentlich? Wie konvertiert man zum Islam, wie konvertiert man zum Judentum? Also ihr merkt schon, meine Geschichte ist nicht so ganz typisch. Ich habe jetzt nicht irgendwie den Koran aufgeschlagen und habe irgendwie einen Vers gelesen, der hat mich super berührt. Oder ich habe im Traum ein gewisses Licht gesehen und habe dann die Rechtleitung bekommen. Sondern bei mir war es überhaupt nicht am Anfang spirituell oder theologisch begründet, dass ich mich für den Islam entscheide, sondern es war eine bewusste politische Entscheidung sozusagen. Ich wollte einfach Ärger machen. Naja, ich habe mich dann, wie gesagt, informiert, wie ist das im Judentum, wie ist das im Islam. Und habe dann festgestellt, wenn ich zum Judentum konvertieren möchte, da muss ich so 20 Jahre studieren.
Dauert richtig lang, ne?
Ja, und dann vor so einem Rabbinat und die müssen das bestätigen. Und so als Jugendlicher suchst du die schnelle Nummer für deine Religion und willst jetzt nicht 20 Jahre erstmal warten. Und da habe ich geschaut, ja, wie ist das im Islam? Ja gut, du sagst die Shahada, du sagst das Glaubensbekenntnis, diesen einen Satz, wo du bezeugst, dass du an Gott glaubst und dass der Prophet Mohammed sein letzter Gesandter ist. Und ja, das hat für mich in dem Moment total Sinn gemacht.
Ja.
Klar.
Kann aber rückwirkend natürlich auch sehr kontrovers gerne diskutiert werden, weil klar, es ist am Ende eine Religion. Man sollte eine Religion auch nicht für seine eigenen politischen Interessen missbrauchen. Ich habe das tatsächlich anfangs so gemacht als Jugendlicher, habe da gar nicht so groß nachgedacht und bin deswegen dann zum Islam konvertiert.
Ich finde es total spannend. Wo hast du dich denn überhaupt informiert und also wie ist das dann letztendlich eigentlich abgelaufen? Also hast du das alleine zu Hause gemacht oder ja, wie war das?
Ja, am Anfang war die Recherche tatsächlich eher zu Hause im Internet und ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man im Internet irgendwie sich über den Islam informieren möchte auf Deutsch, dann findet man da meistens nicht so tolle Sachen.
Ja.
Meistens sind dann da eher so die extremeren Positionen leicht zugänglich und die eher ausgewogenen eher nicht. Und deswegen habe ich dann auch tatsächlich den persönlichen Kontakt mit muslimischen Menschen gesucht in meiner Schule. Ich hatte ja, wie gesagt, dann schon muslimische Freunde und habe dann eben auch Musliminnen kennengelernt in meiner Klasse, die sich gut auskannten tatsächlich, die mir auch viel beigebracht haben und genau, die mir dann auch geholfen haben, mich dann später auch tatsächlich mit theologischen Aspekten oder mit Spiritualität zu beschäftigen. Ne? Also ich habe ja gesagt, am Anfang war das eher wirklich so eine Hauruf-Nummer, so eine politische Entscheidung, aber später, also innerhalb weniger Monate, hat sich dann eben auch für mich gezeigt, gut, meine Provokation hat sehr gut funktioniert.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie hat denn dann deine Familie reagiert oder deine weitere Familie?
Ja. Ich stelle mir das echt richtig krass vor. Und ich stelle mir das auch wie wenn man so diese Entscheidung macht und sich dem dann stellen muss, stelle ich mir wie dass man so voller Adrenalin ist oder so. So stelle ich mir das vor.
Ja, es war tatsächlich eine interessante Zeit rückblickend zu sehen, weil meine Familie sehr, sehr ablehnend reagiert hat und wir auch bis heute ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Also es gibt immer noch Leute in meiner Familie, die mir aufgrund dessen, dass ich zum Islam konvertiert bin, nicht mehr die Hand geben, weil sie denken, sie stecken sich da mit der Muslimness an. Das ist so ähnlich wie wenn weiße Menschen Angst haben, schwarzen Menschen die Hand zu geben, weil sie denken, dass ich dann die Haut abfärbe. Total rassistische, schwierige Gedanken, die aber eben RassistInnen auch tatsächlich ausleben. Und es war von Anfang an eine sehr kontroverse Debatte in meiner Familie. Meine Provokation hat sehr gut funktioniert, zu gut könnte man sagen, ja. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich, wie gesagt, innerhalb meiner Familie dann einen starken Ausschluss erfahren habe, womit ich auf der einen Seite gerechnet habe, aber die Reaktion mich am Ende dann doch auch manchmal in eine gewisse Einsamkeit und Traurigkeit gebracht hat. Und da war dann eigentlich der Ausgleich, eine muslimische Ersatzfamilie mir zu suchen, eigentlich sehr naheliegend. Und deswegen bin ich dann sehr, sehr schnell eben auch dahin gekommen, dass ich dann in Moscheen aktiv wurde und mich eben mit muslimischen Communities beschäftigt habe. Und dadurch habe ich dann tatsächlich auch zur Spiritualität und zur Theologie einen Zugang gefunden. Und das war eine totale Bereicherung für mich. Also irgendwann kam dann eben dann doch nochmal diese Entscheidung, was machst du denn jetzt eigentlich? Deine Provokation hat ja funktioniert, aber so richtig weißt du eigentlich gar nicht, worum geht es da im Islam eigentlich? Ja? Willst du das jetzt eigentlich machen dein Leben lang oder hast du das jetzt wirklich nur benutzt, um mal kurz irgendwie Ärger zu machen und dann kannst du es auch wieder sein lassen? Und genau in der Zeit hatte ich dann eben doch einen ganz guten Zugang eben zu Moscheegemeinden, zu Freunden, zu muslimischen Menschen, die mir dann eben auch die Spiritualität und die Theologie näher bringen konnten, sodass ich mich dann auch nochmal bewusst entschieden habe, das ist ein Lebensweg, den möchte ich jetzt gehen und den möchte ich tatsächlich auch kontinuierlich mein Leben lang mitgestalten.
Ja, das ist voll spannend, dass du dann irgendwie aus so einer Provokation so tatsächlich gläubig geworden bist, ne? Und tatsächlich so diesen Weg gehen wolltest. Das ist irgendwie ja auch beeindruckend. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch nicht immer einfach war, wenn du dann da in der Community warst. Also wurdest du denn da aufgenommen? Waren die Leute eher skeptisch oder haben sie sich gefreut? Ich meine, vielleicht wussten einige auch von deinen Schulfreunden, naja, der hat das am Anfang irgendwie nur gemacht, um ein bisschen die Familie aufzumischen.
Den Aspekt haben tatsächlich nicht so viele mitbekommen, weil ich dann mit 16 auch die Schule gewechselt habe. Das haben dann gar nicht mehr so viele Bescheid gewusst. Meine Erfahrungen in der muslimischen Community waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang, das können vielleicht auch einige Konvertiten nachvollziehen, wird man so auf Händen getragen sozusagen. Boah, der macht das alles freiwillig. Was der betet und fastet und der muss das gar nicht machen, weil die Eltern ihm das sagen, sondern der macht das, weil er das machen möchte. Wow. Und dann lernst du, wenn du so als Konvertit neu in eine Gemeinde kommst, lernst du ganz, ganz viele Menschen kennen. Ja, alle möchten dir die Hand geben, alle umarmen dich, küssen dich, haben Geschenke für dich. Und ja, es war ein bisschen zu viel manchmal.
Ja, ich stelle mir das auch so vor.
Ich bin nicht ein Stück besser wie geborene Muslime.
Ja. Das ist ja auch ein Druck irgendwie, ne? Also
extrem.
Ist absolut. Das schon krass.
Und ich habe auch diesen Druck tatsächlich gespürt und fand das echt unangenehm ganz, ganz oft. Und dachte mir so, okay, warum wird Ali oder Mohammed nicht so auf Händen getragen hier in der Gemeinde? Warum dann eben nur Dennis?
Also, naja.
Das ist irgendwie cringe.
Ich finde es gerade total spannend auf einer emotionalen Ebene, weil das ist ja eigentlich ein totales Spannungsverhältnis, ne? Also so einerseits sozusagen diesen Druck von deiner Familie aushalten zu können und dann sozusagen diesen überwältigenden, aber ja auch so ein bisschen gesellschaftlichen Druck auszuhalten, da dann jetzt auch irgendwie abliefern zu müssen, vor allem als jugendliche Person. Ich meine, jetzt, wir sind erwachsen, wir unterhalten uns darüber so im Revue, aber als jugendliche Person stelle ich mir das wahnsinnig intensiv vor. Hattest du dann irgendwie enge Freunde, mit denen du dich dann genau zu dieser Zeit so austauschen konntest?
Ja, absolut, absolut. Ich hatte dann so ein paar Freunde, die auch mit 16 schon sehr religiös waren, die jetzt mich tatsächlich mitgenommen haben in die Gemeinde und die mir den Zugang ermöglicht haben, auch zu deutschsprachigen Wissen über den Islam, der ein bisschen ausgewogener war, der jetzt nicht so wie dieses ganze Zeug, was man im Internet manchmal findet, was manchmal nicht so ausgewogen ist, was so ein bisschen anders eben war. Und das hat mir echt sehr, sehr geholfen tatsächlich. Und ja, manche Personen, mit denen ich damals befreundet habe, mit denen stehe ich auch heute noch in Kontakt, mit denen habe ich heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und wir kennen uns jetzt einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und dadurch ist eine gewisse Innigkeit entstanden, die total schön ist.
Okay, du hast gerade erzählt, dass du von Freunden auch den Kontakt zu deutschsprachigen Informationen vermittelt bekommen hast. Mich würde nochmal interessieren, kannst du denn Arabisch oder hast du dir irgendwie versucht, Arabisch beizubringen, da das ja nun mal so die Sprache auch des Korans ist?
Okay, erstmal kleine Side Note. Ich hatte mit 17 dann meine erste feste Freundin, die war Türkin, da habe ich Türkischunterricht genommen,
weil
ich sie beeindrucken wollte.
Süß.
Ja, in der Volkshochschule Kreuzberg, das war auf jeden Fall eine interessante Nummer. Und das Türkische beinhaltet ja auch zu einem Drittel viel Arabisch. Mhm. Und irgendwie, da ich gerade sowieso in dieser Phase war, wo ich mich für die Religion sehr stark interessiert hatte und eben den Türkischunterricht hatte, habe ich auch gemerkt, okay, ich habe auch ein gewisses Interesse für die arabische Sprache. Und hat dann am Ende tatsächlich mehr Arabisch gelernt als Türkisch. Und mein Türkischlehrer war davon nicht, der war not amused, der fand das gar nicht gut. Und irgendwann musste ich dann auch die Schule verlassen und hat dann so ein bisschen mir Arabisch im Selbststudium weiterhin beibringen können und auch durch Freunde. Das Problem beim Arabischen ist tatsächlich, dass du ja hier Fusha, also das Hocharabisch lernst, was ja auch irgendwie niemand spricht. Und ja, als ich dann eben auf einer Reise zum Beispiel in Marokko war, habe ich gemerkt, okay, ich komme hier mit meinen Arabischkenntnissen überhaupt nicht weiter. Ich verstehe einfach gar nichts. Und deswegen, ja, mein Arabisch ist sehr rudimentär, sehr begrenzt tatsächlich, aber ich habe auf jeden Fall Interesse, das weiter auszubauen.
Vielleicht noch eine Rückfrage dazu. Du hast dir ja auch einen anderen Namen gegeben. Das passt vielleicht jetzt so ein bisschen da rein. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Wir haben ja eben gerade schon erwähnt, du hast Dennis Sadik Kirschbaum, dein ist wahrscheinlich aber nicht der Name, den dir deine Eltern gegeben haben, oder?
Genau, so Dennis hat mir meine Mutter gegeben. Ja. Sie hat sich gegen meine Oma durchgesetzt. Die wollte mich nämlich unbedingt David nennen, auch ein wunderschöner Name. Aber als ich dann zum Islam konvertiert bin, war für mich klar, ich möchte auch einen muslimischen Namen haben, der in der Community bekannt ist. Und ich wollte aber auch einen Namen haben, der nicht so häufig ist. Ne? Auch wieder dieser jugendliche Leichtsinn.
Ja, ja,
ich möchte
klar.
Was Besonderes sein.
Jeder will was Besonderes sein.
Ja, und dann habe ich so geguckt, was für Namen gibt es denn, die nicht so häufig vorkommen. Und so bin ich dann auf den Namen Sadik gestoßen. Was eigentlich sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schöner Name ist, denn er bedeutet, beziehungsweise er umschreibt eine Person, die immer ehrlich ist, wahrhaftig ist. Und natürlich sind wir Menschen nicht immer ehrlich. Wir alle haben diese Gelegenheiten, wo wir ein bisschen flunkern, richtig?
Ja.
Aber wenn Leute mich Sadik rufen oder nennen, dann werde ich eben daran erinnert, ah, ich sollte ehrlich und wahrhaftig sein. Ne? Und diese stetige Erinnerung an diese doch schöne Eigenschaft, die fand ich irgendwie cool. Und wie gesagt, dass der Name nicht so häufig benutzt wird. Und dann vor 2 Jahren habe ich auf einer Reise durch Israel und Palästina einen jungen Mann kennengelernt, der Sadik hieß und der jüdisch war. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass Sadik auch ein hebräischer Name sein kann. Und das fand ich noch schöner, weil ich habe ja einen jüdischen Familiennamen. Und deswegen fand ich diese Verbindung dann, obwohl sie sehr zufällig entstanden ist, sozusagen dann doch noch passender.
Ja, ja, total. Ich wollte jetzt mal irgendwie nachfragen, was bedeutet denn muslimisch sein für dich?
Muslimisch sein für mich, da gibt es zwei Aspekte. Einmal den Identitätsaspekt, also dass ich mich als muslimisch definiere, der Gruppe der Musliminnen weltweit zugehörig fühle und eben auch Ausschlüsse aufgrund dieser Identität erfahre. Also das Thema antimuslimischer Rassismus ist ja in den letzten Jahren in Deutschland sehr präsent geworden, durch auch so schreckliche Ereignisse wie den Anschlag in Hanau. Und ich finde das ein wichtiges Thema, aber das zeigt eben auch, dass man gar nicht religiös sein muss, um sich als muslimisch zu identifizieren, beziehungsweise antimuslimischen Rassismus zu erleben. Denn die Opfer in Hanau waren größtenteils jetzt nicht sonderlich praktizierende Muslime, wenn sie sich überhaupt als muslimisch bezeichnet haben. Und genau, deswegen gibt es auf jeden Fall einmal für mich diesen Identitätsaspekt und einmal eben diesen religiösen Aspekt, wo man dann eben sagt, gut, ich beschäftige mich mit der Entstehungsgeschichte der Menschheit, mit dem Ursprung, mit dem Schöpfer, mit den Geboten und Verboten, die der Schöpfer den Menschen auferlegt hat, die an ihn glauben. Genau, also es gibt diese zwei Aspekte.
Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch sozusagen muslimisch bzw. religiös sein ja auch viel mit so gesellschaftlichen Werten und Moralvorstellungen zu tun hat, oder?
Absolut. Absolut. Also ich glaube, viele Werte, die wir versuchen, Kindern und Jugendlichen nahezubringen in einer demokratischen Gesellschaft, wie Toleranz, Solidarität, Zusammenhalt, Barmherzigkeit, das sind, glaube ich, alles Werte, die wir auch in den großen Religionen wiederfinden.
Ja.
Ich glaube, alles hängt miteinander zusammen. Die Entstehungsgeschichte moderner Nationalstaaten, die Aufklärung, Philosophen, Religion, das ist irgendwie... Das baut alles aufeinander auf, tatsächlich.
Jetzt holt er aus.
Ja, yeah. Ihr seht es, da kommt der Lehrer in mir raus.
Kurzer Themenshift, wir gehen zu Nationalstaaten.
Ich habe ja nochmal so eine Frage, die ich mich in der Vorbereitung selbst gefragt habe. Meinst du, es könnte passieren, dass du nochmal zu einer anderen Religion wechselst? Also, dass du vielleicht in 10 Jahren, Midlife-Crisis, und du denkst, irgendwie gibt es doch was anderes, was mich mehr berührt.
Zum Beispiel das 20-jährige Rabbinerstudium.
Ja, ich habe den Gedanken verworfen, um ehrlich zu sein. Nee, ich denke, dass ich jetzt doch schon gefestigt bin im Leben und super happy mit meiner Religion und denke, dass ein weiterer Wechsel für mich nicht in Frage kommt. You never know. Das kann natürlich sein, dass ich in 20 Jahren Midlife Crisis oder so nochmal ganz anders mich positioniere. Aber jetzt aktuell kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil ich einfach super happy und ausgewogen lebe.
Ich habe gerade überlegt, Dennis, wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal vorher irgendwie im Leben unterhalten und ich weiß, dass ich immer total beeindruckt war, dass du gefühlt überall super engagiert dabei bist und ja auch in ganz verschiedenen Bereichen irgendwie aktiv bist. Würdest du sagen, dass das ja vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du ja früher eigentlich als Jugendlicher dein Konvertieren eigentlich aus einer Provokation da war, dass sich das total verändert hat und dass dein Muslimischsein irgendwie auch mit deinem Engagement zusammenhängt?
Ah, absolut. Ich glaube, dass mein Engagement in den vielfältigen Bereichen natürlich auch religiös begründet ist. Der Islam bringt uns bei, dass wir uns für andere Menschen einsetzen sollen, dass wir solidarisch sein sollen, dass wir Menschen kennenlernen sollen. Und deswegen mag ich das, Angebote zu schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkünfte und Identitäten sich einander kennenlernen können, in den Austausch treten können, wie zum Beispiel im interreligiösen Dialog. Durch mein Studium mag ich es aber auch total, Bildungsangebote zu schaffen, weil ich glaube, Bildung ist der Schlüssel. Und ich glaube, dass auch immer noch dieser Provokationsgedanke bei mir immer noch sehr präsent ist. Also ich glaube, dass mir sozusagen als Kind beigebracht wurde, ey, lerne auf gar keinen Fall jüdische, muslimische, schwarze, homosexuelle Kinder kennen. Das ist die rote Linie, dass ich genau diese rote Linie übertreten möchte, immer noch. Und genau deswegen extra in diese Communities reinschaue und versuche, so viele Menschen wie möglich, die eben auch schwarz, muslimisch, jüdisch oder homosexuell sind, kennenzulernen und sie Teil meines Lebens werden zu lassen, mich mit ihren Identitäten zu beschäftigen, sie miteinander bekannt zu machen, ihnen eine Stimme zu geben. Ich versuche, eine gute Verbündete zu sein, glaube ich, für diese Menschen. Und das möchte ich nicht, indem ich mir diese Diskurse aneigne und für sie spreche, sondern mit ihnen spreche. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass ich mich in ganz unterschiedlichen Netzwerken einbringe, wo diesen Menschen eben eine Plattform gegeben wird.
Ja, ich finde das, find das irgendwie so, also ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ja genau das sozusagen, was jetzt deine Großfamilie ja irgendwie vermeiden wollte, ja, ist immer so richtig schief gegangen ist. Ne? Du bist ja sozusagen einfach mal komplett das Gegenteil von dem geworden, was sie sich da überlegt hatten.
Genau.
Was ja irgendwie, also jetzt für uns total
ein
super
Glück.
Ist. Also wirklich ein Glück. Hat nicht so gut funktioniert.
Vielleicht noch eine kurze Rückfrage. Magst du vielleicht kurz nennen, so in einer Minute, ich weiß, du machst super, super viel, aber vielleicht nochmal so als Beispiel, was sind das denn für Sachen, wo du engagiert bist? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu hören.
Ja, natürlich, sehr gerne. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren freiberuflich als Trainer und mache so Workshops. Und meine Hauptthemen sind dabei eben Rassismuskritik, Feminismus oder koloniale Kontinuitäten. Und da arbeite ich auch eben sehr eng mit der schwarzen Community in Berlin zusammen. Darüber hinaus habe ich einen Verein gegründet 2017, der heißt Juma e.V., Jung Muslimisch Aktiv. Das ist ein Verein für junge Musliminnen, wo wir eben nicht schauen, bist du jetzt sunnitisch, schiitisch, alevitisch, religiös, nicht religiös geprägt, sondern was uns verbindet. Wir bezeichnen uns als MuslimInnen und wir haben das Problem des antimuslimischen Rassismus in Deutschland erkannt und möchten dagegen was machen. Und in dem Kontext haben wir auch interreligiöse Angebote gestartet und deswegen arbeite ich auch sehr eng mit alevitischen oder jüdischen Communities zusammen und habe dort auch viel kennenlernen dürfen.
Auf jeden Fall super spannend und genau das, was deine Familie wahrscheinlich nicht wollte. Wir haben jetzt ja super viel über Religion gesprochen. Wovon träumst du denn nachts? Also was würdest du dir denn wünschen? Ich meine, du machst schon super viel, aber was würdest du dir wünschen in Bezug auf Religionen in Deutschland oder vielleicht noch mal ein bisschen lokaler in Bezug auf Religionen in Berlin?
Ich träume tatsächlich von einer Welt, wo Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös sind, sich nicht dafür rechtfertigen müssen, wo das einfach selbstverständlicher Teil der Gesellschaft ist. Ich träume darüber hinaus von einer Welt, in der mir mein Leben lang bewusst ist, auch wenn ich mich mit diesen Themen jetzt quasi mein ganzes Leben beschäftige, dass ich trotzdem an meiner Haltung weiterhin arbeiten möchte. Denn auch ich laufe Gefahr, weiterhin Rassismus, Queerfeindlichkeit, Sexismus zu reproduzieren, weil ich das gelernt bekommen habe als Kind. Und ich muss das eben aktiv mein Leben lang verlernen. Und genau diese Haltung, die möchte ich auch anderen Kindern und Jugendlichen mitnehmen. Egal, ob du Teil einer betroffenen Gruppe bist, von einem dieser großen Schweinereien, die wir in der Gesellschaft leider immer noch haben, dass wir trotzdem uns bewusst werden, auch wir können das Ganze oder können andere Schweinereien reproduzieren und können uns auch menschenfeindlich äußern. Und ich glaube, das ist super wichtig, mit allen Menschen über diese Haltung ins Gespräch zu gehen. Davon träume ich nachts.
Ich finde auch vor allem, also ich nehme es gerade als auch nochmal so als Merksatz für mich mit, das ist ja so, also es gibt ja, dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Ne? Also wir müssen einfach immer wieder unsere eigenen Positionen, unsere eigenen Gedanken hinterfragen und wir haben keine Deutungshoheit, wir können nicht wissen sozusagen, dass wir jetzt irgendwie zu der einen guten Seite gehören und der Rest muss noch lernen, sondern wir sind angehalten, immer weiter an uns zu arbeiten.
So ist es. Und wenn wir bei uns anfangen und bei unseren Freunden in unserem Wirkungskreis, dann haben wir schon allen geholfen, glaube ich. Dann haben wir das gemacht, was in unserer Macht liegt und alles andere liegt dann bei Gott.
Dieser Appell, wo man vielleicht das Lehramtsstudium raushört. dieser Appell war ja schon ein wunderbares Schlusswort. Dennis, danke, dass du da warst und diese ja auch sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt hast.
Danke. Es freut mich jedes Mal, diese Geschichte mit Menschen zu teilen, weil ich habe, glaube ich, auch viel Schmerz erfahren als Jugendlicher. Und ich glaube, wie sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, habe ich so das Gefühl, dass ein Stück weit, dass auch in mir so ein Heilungsprozess stattfindet. Und deswegen vielen Dank, dass ich die Geschichte hier auch teilen durfte.
Danke dir. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim ufuk.de Podcast. Wovon träumst du eigentlich nachts?